Guten Morgen, Doreen.
Hoi, hoi, alles gut bei dir?
Alles bestens. Ich habe eine
Bist gut
Anwaltsprüfungsfrage dort.
gestartet? Ah, super, ja,
Ja,
bin
dann
fix
fangen wir jetzt
und
an. Nein,
du?
mehr eine taktische Frage. Oder nicht einmal taktisch, ich weiß gar nicht, in welcher Sphäre die Frage anzusiedeln ist. Aber du hast eine Klientin, einen Klient, sagen wir, es geht um Betrug mit diversen Dokumenten, die unterzeichnet worden sind. Und du machst keine Aussagen. Du weißt auch noch nicht genau, um was es geht, sag mal. Und nachher am Schluss der Klientin oder der Klient Einvernahmeprotokoll unterschreiben.
Ja.
Müssen wir da nicht ein zusätzliches Miranda Warning machen? Weil es könnte ja sein, dass man die Unterschrift nachher nutzt für ein graphologisches Gutachten.
Ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil ich habe einen Fall, ist mir auf den Tisch gekommen, wo der Klient ist zuerst ohne Anwalt in eine Einvernahme, hat dort auch Aussagen gemacht und hat das unten lizenziert. Und zwar immer mit der ganzen Unterschrift, nicht nur mit dem Kürzel. Und dann hat man die Unterschrift vom Protokoll genommen beim Vergleich von Urkunden und hat dann können immer Urkundenfälschung damit nachweisen.
Gut.
Also es ist nicht ohne, es ist nicht ohne, was du
Ja, gut.
da, die Frage, die du da aufwirfst.
Immerhin belehrt man ja, man hat das Recht, Mitwirkung auch zu verweigern. Wie ist es denn, abgeänderte Frage, wenn man vor Eröffnung von der Einvernahme zuerst Personalie überprüft und im Rahmen von der Personalieüberprüfung, bevor belehrt wird, über das Aussageweigerungsrecht auch noch einmal erst die Handynummer abfragt? Wie ist Ihre Handynummer oder wie ist Ihre E-Mail-Adresse, ob man das bekannt gibt und nachher mit diesen Angaben eine Zuordnung oder eine mutmaßliche Zuordnung kann machen?
Ja, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich sage dem Klienten, dass also ich sitze ja dann daneben, gehst mit ihm das grüne Formular durch, du meistens auf grünem Papier, und dann sagst du ja, dass wenn wir, also wenn wir jetzt das wirklich hier angeben, oder? Und dann weiss ja der Klient dann schon,
Ja, gut,
ob
oft
es
ist es
will.
beiläufig bei der Polizei, sagt man einfach, kann ich kurz Ihre Personalie prüfen, das ist Ihre Handynummer, richtig. Und dann der letzte Aspekt, wo man auch in den Sinn kommt, ist, das ist wirklich ein Fass ohne Boden dann. In der Hausdurchsuchung wird ja sehr oft, wenn es noch ohne Anwältin, ohne Anwalt ist, wird noch, einer gerade nach dem Sperrcode gefragt vom Handy.
Ja.
Da wird dann nie dokumentiert, dass man dort belehrt hat für das. Ja.
Dort gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber zeitweise haben sie so ein Formular gehabt, wo sie gerade ankreuzeln und Verzicht auf Siegelung. Ist dir das auch schon untergekommen?
Ja, das gibt es aber glaube ich immer noch, ja. Aber das Problem ist, dort müssen sie eigentlich jetzt mehrere Ziele machen, weil man kann ja nicht einfach nur noch siegeln. Das ist ja der Witz.
Aha.
Siegelung nur ankreuzeln langt ja nicht mehr, bekanntlicherweise. Aber auf diesen Formular ist doch immer noch nur das Kreuzli Siegelung und nicht ohne kein Feld für eine Begründung für eine Siegelung.
Ja,
Widerspruch.
aber ich find dort beim Kreuzli, ich verzichte auf Siegelung. Also in dieser Drucksituation wirst du so überrollt.
Ja,
Und
kommt ja gar nicht
dann
raus, was Siegelung ist.
ja, natürlich. Und du
Ja.
liest das ja auch nicht, unterschreibst es einfach. Ja.
Genau. Ja, schusch, was gibt's
Wieso
Neues aus dem Rechtsanwalt?
umtreibt dich jetzt das gerade mit der Lizenzierung von der
Jetzt gerade
Einvernahmeprotokoll?
letzte wieder bei einem Fall drüber gestolpert und habe mich dann das gefragt. Und dann Staat mit dem Staatsanwalt das kurz ein bisschen challenged und er meint, eben, das ist am Anfang ist man belehrt worden, wenn du erst mal Schluss unterschreiben, Aussage und Mitwirkung verweigern. Allenfalls ist es dort, hätte man vermutlich im Beschwerdeverfahren die schlechtere Chance, als wenn man, als wo voran ganz am Anfang vor der Belehrung schon Telefonnummer und E-Mail-Adressen abgefragt werden. Aber eben, das ist etwas, wo man einfach je nach Fall, muss man sich ein Augenmerk darauf angenommen hat, gerade auf so Sachen.
Ja, natürlich, wenn irgendwo ein graphologisches Gutachten im Hintergrund eine mögliche Option ist, ja, dann muss man sich das gut überlegen, ob man da will, handschriftlich das signieren.
Tust
Weil
du
sonst
versuchen?
kann man,
Sag.
ja, sonst kann man auch eben eine Protokollnotiz machen.
Genau,
Oder
ja,
sie
warum
machen
ist
es
er nicht?
ja, oder sie machen es ja per se, wenn man die Unterschrift verweigert, machen sie
Genau,
ja
ja,
per se
also
eine Protokollnotiz.
nicht begründen, warum er es verweigert, oder? Sonst,
Ja, nein. Ja. Du
ja.
musst es noch auf etwas hinweisen, ja. Ja, dann hat uns ja ein anderer Fall umtrieben. Dort ist es darum gegangen, dass man im Rahmen von der Honorarnote, das ist ja ein bisschen so quer in der Landschaft, dass wenn du in einem, als amtlicher Rechtsvertreter in einem Straffall bist, dass du der Verfahrensleitung deine Honorarnote musst offenlegen und die dann die Angemessenheit überprüft. Und dort ist halt immer die Frage, wie weit man kann gehen kann, ohne das Anwaltsgeheimnis zu verletzen.
Ja, also, gell, also man gibt ja in der Regel, gibt man einfach normalerweise gibt man einfach Details ein. Und ich kann nur schon fragen, ob nur schon das Eingeben von den Details per se Verletzung vom Anwaltsgeheimnis ist. Gut, eben der Fall, wo es dann umtrieben hat, ist dann eben allenfalls noch, wenn es natürlich dann eben, oder wenn man es zu schmallippig Detail auszügt, zu schmallippig textet, dann können Sie das Verfahrensleitung,
ja.
Genau, können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen, warum Sie dort den Aufwand geltend machen und dann kann man dann schnell in Verlegenheit kommen.
Ja, ich habe es so gesehen bei Kürzungen, wenn man dort ins Beschwerdeverfahren geht, dann muss man das ja begründen. Und ich habe es bis jetzt immer so gehalten, dass ich eine Entbindung vom Klient eingeholt habe, also dass ich den mit ins Boot genommen habe, ihm auch erklärt, warum ich das möchte machen. Natürlich auf eigenes Kostenrisiko. Und dann habe ich jetzt noch nie gehabt, dass ein Klient gesagt hat, ich gebe Ihnen die Entbindung nicht. Und natürlich ja. Auch dort bleibt man möglichst im Rahmen. Aber dann hat man ja dann schon Gelegenheit, vielleicht ein bisschen ausführlicher darzulegen, warum der entsprechende Aufwand halt so angefallen ist.
Ja, und auf Gefahr hin, dass du jetzt die letzten 3 Minuten rausschneidest, tust du im Rahmen dieser Entbindung auch darauf hinweisen, dass das gegen sein Interesse ist, wenn die Honorarnote nicht gekürzt wird, weil sie
muss also ja vielleicht später weg das nachzahlen. Also Vorbehalt, ja.
Ja.
Natürlich spiele ich keine falschen Spiele mit meinen Klienten, aber ja, da sieht man eigentlich, aber da also sieht man eigentlich, wie delikat und wie absurd das System ist. Und der Gesetzgeber hat wirklich nicht nachgedacht, wo er das gemacht hat, wo er es vor allem auch bei der Staatsanwaltschaft überhaupt schon die Ernennung von der amtlichen Verteidiger angesiedelt hat. Also dort ist es grosses.
Ja, nein, ja gut, aber das hat es mit der Entschädigung nur begrenzt. Und in sehr vielen Fällen ist es nicht mehr die Staatsanwaltschaft, die über die Entschädigung befindet, sondern das Gericht.
Aber weißt du, Mischung, sie setzen die. Und sie sind bei 96% der Fälle auch die über deine Honorarnoten schauen. Also, das darfst du nicht unterschätzen, der Doppelmechano. Jetzt im Kanton Zürich ist es ja vorbildlich geregelt. Aber das gibt andere Kantone, wo ich überzeugt bin, dass es nicht gut läuft.
Aber in der StPO ist Irrtum vorbehalten ja nicht geregelt, dass man muss beim Aufwand Details darlegen. Das ist eine Frage von der Praxis. Das Problem ist, man hat dann einfach immer die Drohung oder das Damoklesschwert von, ja gut, dann gehen wir halt auf die Verordnung, was da gibt, mit irgendwelchen Pauschalrechnen in der Vorverfahren. Oder? Wenn man sagt, wenn du und ich jetzt uns weigern, wenn wir uns aber jetzt weigern, wir geben kein Detail mehr ein zu der Leistungsabrechnung, das betrifft das Anwaltsgeheimnis, dann sagen die sich möglicherweise, ja gut, Herr Bonin, dann können wir jetzt nur noch via die Pauschalen abrechnen. Wir geben Ihnen einen Betrag X.
Mhm, ja. Würde natürlich die Verteidigung kaputt machen, ja.
Ja, voilà. Ja, gibt es sonst noch Neues, damit wir uns möglichst spät um 151 zuwenden?
Ja, ich habe noch weitere Rückmeldungen bekommen auf deinen Aufruf hin. Jemand hat geschrieben, dass also mit der Rhetorik in unseren Gerichtsverhandlungen sei es gar nicht weit hergeholt. Er vermisst es überhaupt nicht mehr, dass er nicht mehr am Gericht sei und die langweiligen Parteivorträge zuzuhören. Er zieht den Vergleich zu der Uni und führt da mir ein paar Professoren an, die vorzügliche Redner sollen sein oder sind. Und er vergleicht es auch mit Frankreich oder Genf, wo er einfach das Gefühl hat, dort ist die freie Rede und die Rhetorik hat generell einen höheren Stellenwert. Du hast ja Erfahrungen mit welchen Kollegen? Würdest du das unterstreichen?
Ja, das ist eine komplett andere Welt. Also ich war am Tamil Tiger-Prozess dabei gewesen und dort hat es ein paar welsche Kolleginnen und Kollegen gehabt. Völlig eine andere Welt gewesen. Also das ist wie Tag und Nacht, man kann es nicht anders sagen.
Aber du so ein bisschen spezifizieren, also wie hat sich das geäussert?
Ja, das ist auch wirklich, man steht auf, mehrheitlich in freier Rede, man gibt schon etwas Schriftliches ab, aber das wird dann wirklich so zusammengefasst oder sinngemäß und wahnsinnig scharf, mit Betonungen, mit Pausen, mit fast schon Schreien, mit leislig werden. Das ist wirklich Rambazamba im Gerichtssaal, sehr angriffig, sehr direkt, sehr ein Gegeneinander, also wirklich ein Kämpfen um die Argumente und das war sehr beeindruckend. überhaupt nicht messbar. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen, dass es nicht messbar ist. Aber also vom Unterhaltungswert ist es natürlich ein grosses Kino. Ja.
Wir haben ja, es hat ja so einen Vertrag gegeben, oder wie soll man dem sagen, einen Verhaltenskodex mit der Bundesanwaltschaft, wie man sich verhalten muss. Und ich glaube, das geht ja auf unsere Genfer Kollegen zurück.
Genau, wenn es mir recht ist, ist es genau so, ja.
Ja. Weil die einfach schon unendlich scharf und auf dem Mann spielen
können. Ja.
Wie ist denn der persönliche Umgang? Weißt du, ich meine, das eine ist ja sich auf dem Gericht, also das ist ja in Zürich sehr angenehm. Man gibt sich man hat seine Meinung, man vertritt klare Standpunkte, aber wenn man draußen ist, geht man dann auch wieder zusammen ein Bier trinken und kann zusammen darüber lachen oder reden oder wie man dem sagen. Also es ist ein sehr kollegial, der Umgang. Also man kann trennen, die meisten können trennen zwischen Job und Position und Rolle und du als Person, abgesehen von den Fällen.
Ja, aber also ich will das nicht, also ich weiß es nicht, aber ich weiß, in Frankreich oder im Welschland kann ich mir vorstellen, ist das genau so.
Eben, das frage
ich. Eine Rolle
sind
nicht.
Das
weiß ich zu wenig, aber es ist ja nur schon eine andere Haltung, wenn man in die Talarien schlüpft. Ich meine, das ist auch so eine starke Symbolik, ich bin jetzt in einer anderen Rolle und wenn ich den wieder abziehe in den Talar, dann bin ich wieder ein Bürger und ein Mensch und voran bin ich einfach ein Anwalt und ein Anwalt oder eine Anwältin oder ein Strafverteidiger. Ein Strafverteidiger ist halt nicht zwingend ein Mensch in dieser Position oder in den Positionen vertreten, wo man als Privatperson vielleicht mit ein bisschen weniger Werf dahinter steht oder argumentiert.
Ja, es veranschaulicht einfach sehr gut, dass man in einer Rolle dort drin steht.
Genau.
Ich finde es auch gerade den Medien gegenüber, die verstehen ja das einmal auch nicht. Ja, aber ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich finde auch, weißt du, die ganze Ausstrahlung von einem Gericht, ich finde schon, da muss etwas repräsentiert werden. Natürlich muss auch die Substanz dahinter stimmen, aber da die neuen, modernen Verwaltungsgebäude, wo man an einem runden Tisch sitzt, finde ich jetzt, also gut, in der Strafjustiz sitzt ist nicht am runden Tisch, aber...
Ja, aber nein, ich finde auch, man soll die Rolle soll also klar verteilt sein.
Es ist also nicht, wenn du an der Wengistrasse eine versuchte oder sogar eine vollendete Tötung verhandelst, dann finde ich das für die Angehörigen und das ganze Setting, finde ich, zu wenig. Findest du nicht?
Also ich weiß, ich habe jetzt nicht gerade eine direkte Antwort, aber grundsätzlich finde ich, es hilft am Verfahren, es hilft schlussendlich auch der Funktion vom Rechtsstaat, das Kämpfen um das Argument, das These, Antithese, Synthese, das hilft, wenn man in klaren Positionen ist und man das auch also körperlich oder auch räumlich klar zum Ausdruck kommt, das finde ich richtig. Weißt du, wie ich es meine?
Ja, ja, da sind wir uns ja einig, ja.
Aber hey, ich finde es noch lässig, dass so Feedbacks kommen.
Ja, warte, und ich habe noch mal eins. Ja.
Ah, wirklich?
Ja, ja, aber das geht jetzt zur Kollegin, Kollege, Staatsanwältin. Wir haben da eben diskutiert, wie man die verschiedenen Schachfiguren im Strafprozess ansprechen. Und die Person, die mir da geschrieben hat, hat mir geschrieben, sie sei momentan Substitutin. Sie hat sich immer wieder amüsiert, weil sie das irgendwie, wenn sie auch so angesprochen worden seien, weil sie findet das nicht mehr zeitgemäss. Also fast schon lächerlich. Und sie hat dann für sich gesagt, sie würde das nie so verwenden, sehr geehrter Herr, Frau, Kollegin, Kollege. Und sie fände es auch ein bisschen wichtig, durch. Und vor dem Hintergrund fragt sie uns zwei, warum wir das noch so handhaben. Wobei wir sie ja jetzt geändert haben, oder ich zumindest, bin deinem Rat gefolgt. Ich weiss nicht, ja. ob du deinem Rat auch folgst.
Doch, also ich versuche mir eigentlich konsequent zu folgen, es klingt aber nicht immer. Klingt nicht immer. Insbesondere, wenn natürlich dann das Erste, sehr geehrter Herr Kollege, von der Seite der Staatsanwaltschaft kommt. Und dann ist, will ich nicht irgendwie... Ich will nicht unhöflich sein. Aber ich finde es spannend, das ist jetzt offenbar das Feedback von einer jüngeren Zuhörerin, Zuhörer. Das ist vielleicht wirklich ein alter Zopf. Jetzt in der Anwaltschaft, ja natürlich, es hat ein bisschen etwas Elitäres, also ein bisschen etwas Bubble-mässiges, dass man unter sich sich ein definiert als Zugehörige von einer gleichen Gruppe, aber das kann einem natürlich auch gegenseitig stützen, oder? Wenn man sagt, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Kollege, dann ist es auch so eine Rollenzuschreibung, wenn es eine Gegenanwältin ist oder ein Gegenanwalt, dann lässt sich doch auch leichter vielleicht über Argumente streiten, wenn man es auf eine abstraktere Ebene bringt und es nicht im persönlichen Namen anspricht. Das ist vielleicht noch ein Gedanke, dass man dort dann auch dann besser kann, um die Argumente kämpfen oder feilschen.
Ja, und unschätzbarer Vorteil ist, dass wenn du den Namen nicht kennst, du kommst nie in Verlegenheit.
Das ist absolut wahr, ja.
Das ist
Aber ich,
wahrscheinlich der wahre Grund.
ja, ich finde es lässig, die Feedback. Die ganz grossen Podcasts haben ja am Anfang immer Feedback-Runden, oder? Das
Echt?
wäre cool,
Okay.
ja, das wäre cool, wenn wir das auch könnten machen, wenn wir also Feedback sind herzlich willkommen. Auch, man kann auch sagen, Kappe waschen, man kann sagen, wir haben überhaupt nicht recht, wir bringen auch negative Feedback selbstverständlich in die Sendung, um da möglichst das kontrovers können gestalten. Wir tun einander immer ein
Apropos,
bisschen auf die Schulter klopfen. Wir sind ja viel zu wenig kontrovers miteinander.
was wir zwei?
Ja.
Also du wäschst mir gerne schon Kappe. Du, ich habe dir einen Podcast geschickt, The Rest is Football, mit dem Gary Lineker und dem Alan Shearer. Hast du mal reingelassen?
Nö.
Also sie machen immer, wenn etwas Spannendes passiert, machen sofort einen Podcast. Und dann hat der Alan Shearer das Telefon geholt bei der Frage, wo der Kane zu Bayern München gewechselt hat oder gewechselt. Hat er ihn geholt und hat quasi gesagt, hey du als ehemaliger Spitzenstürmer, was sind die Gründe, warum jetzt der Kane zu Bayern München wechselt? Ich finde es super, musst du mal reinhören.
Und was sind Gründe?
Was der Alan Shearer sagt, warum der Kane wechselt. Er sagt, er glaube, dass Tottenham ihn nie innerhalb von der englischen Premier League hätte wechseln lassen. Und es ist auch eine Altersfrage. Also wenn er den Schritt machen will, muss er ihn zeitnah machen. Es ist eigentlich ein Urgestein von Tottenham. Und wenn er jetzt wechselt, ein Jahr bevor es im Vertrag ausläuft, kommt der Tottenham, hat jetzt 100 Millionen bekommen. Und er glaubt auch, dass Kane das bewusst so gemacht hat, also dass er nicht den eigenen Profit maximiert hat, wie es andere Spitzenspieler machen, sondern dass er eigentlich wählen hat, dass sein Verein auch noch recht Geld bekommt für ihn. Aber eben, das sind Mutmaßungen von Kane.
Ja, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt, was der Kane macht bei Bayern.
Er sind Mutmaßungen von Alan Shearer, ja. Der Alan Shearer ist natürlich auch froh, dass der Kane wechselt, weil der Alan Shearer ist der Rekordtorschütze von der Premier League. Und dem, dass der Kane jetzt wechselt, fehlen ihm noch ein paar Goal, um den Alan
Okay,
Shearer
stimmt. Ja.
einzuholen.
Gut, ich meine,
Aber
der Haaland braucht noch zwei, drei Saisons und dann ist es
eben, der Haaland ist der Wahnsinn.
erledigt. Ja.
ja, kommen wir noch zum 151er-Krieg, oder?
Ja, aber ich denke, komm, den können wir wirklich kurz halten. Die 151er sind, wir sind ja da immer noch im Gesamthaft, sind wir da in dem Titel
Schutzmaßnahmen.
Schutzmaßnahmen und das ist jetzt Maßnahmen zum Schutz vor verdeckten Ermittlern. Ist eigentlich wirklich ein Folgeartikel zum 150er, die grundsätzliche Zusicherung vor der Anonymität nochmal mehr betont oder überbetont für vielleicht fast schon deklaratorisch, ich bin mir nicht ganz sicher. Für die verdeckten Ermittler. Aber wir kommen erst etwa 2 Jahre dazu, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wenn es bei der 286 fortfolgend um die verdeckte Ermittlung geht. Ich finde, das hätte man nicht losgelöst voneinander zu tief diskutieren. Oder wie siehst du das, Herr Kollege?
Ja, eigentlich haben wir ja, also das, was da steht, haben wir ja eigentlich schon diskutiert. Eben, es ist mehr einfach nochmal eine Wiederholung. Ich sehe jetzt da nicht wirklich etwas Neues in dem Artikel.
Nein, ich sehe es jetzt wirklich. Vielleicht da noch, also was im Kommentar, ich tue nur den Kommentar, der Schmied nachplappern, dass man im 150er Absatz 4, nein, Absatz 5 kann die zu schützende Person kann jederzeit auf die Wahrung von der Anonymität verzichten. Und da steht jetzt zusätzlich, dass also ein Verzicht auf die Anonymität oder ein Widerruf, beziehungsweise mehr ein Widerruf von der Anonymität, können definitiv nur im Einverständnis mit dem verdeckten Ermittler erfolgen, dass er Anonymität für ewig soll bleiben. Vielleicht ist das noch ein bisschen zugespitzt, aber das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Anonymität muss für ewig bleiben, sonst macht es keinen grossen Sinn.
Ja, logisch. Was halt immer noch speziell ist, im Strafprozess wird nur eingeführt, was für Beweisführung dienlich ist. Und gleichzeitig haben dann andere Players wie die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht allenfalls mehr Informationen als der Beschuldigte und die Verteidigung.
Das ist aber nicht der 141 Ahnung für sich, sondern das Grundproblem von der verdeckten Ermittlung.
Ja, genau.
Gut, das ist auch ähnlich, wenn du dort monatelange Telefonabhörungen machst. Am Schluss hast du ein Konzentrat von möglicherweise belastenden Sachen und die 100 Stunden, die völlig unverfänglich diskutiert haben, wo allenfalls sogar das Gegenteil auf ein ganz, oder wo zumindest eine gegenteilige Annahme auch zulässt, kommt man nie über die 100-Stunden-Gespräche.
Das ist vielleicht Zukunftsmusik, Regi, dass man dann in Zukunft KI über so Aufnahmen kann, drüber laufen lassen und dann allenfalls eben nach Suchbegriff suchen, wo allenfalls dann der Verteidiger auch eine Kontrolle ermöglicht von dieser Arbeit und das Gegengewicht.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade in einem Fall eine längere Sequenz raus verlangt und habe sie bekommen. Aber eben, jetzt müssen wir sie ja noch selber hören, weil wir keine End-zu-End-Verschlüsselung haben, wo wir die KI können einsetzen können.
Im Moment ist es leider noch nicht möglich.
Ja, ja, das mit dem 151.
Allgemeine Massnahmen zum Schutz von Opfern geht es weiter und dann besondere Massnahmen. Schutz zum Opfer gegen die Straftaten, gegen die sexuelle Integrität. Und da kommen noch Kinder als Opfer. Es ist sicher, es kommen recht spannende Opferrechtsnormen.
Dann freue ich mich auf weitere Podcasts mit dir.
Ich freue mich auch wahnsinnig auf. Ich freue mich auch wahnsinnig, Herr Kollege Duribonin, auf weitere schöne Podcasts mit dir.
Also, grüß alle Kolleginnen und Kollegen. Ciao. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.